Und außerdem bin ich auch so ein Gitarrensammler, kann man schon sagen. Also ich habe viele Gitarren, eigentlich zu viele Gitarren, und die wollen ja auch alle bewegt werden, die Pferdchen, sonst werden sie ungehalten. Und außerdem spielt man auf allen diesen Gitarren auch irgendwie anders. Die haben einen eigenen Charakter, und man spielt auf einer Telecaster zum Beispiel anders als auf einer Les Paul. Da müsste man sich jetzt extrem durchsetzen gegen das Instrument. Aber es gibt ja so ein bisschen Instrument Rights, wie so Animal Rights. Also die Instrumente haben auch ein Anrecht darauf, sozusagen als sie selber gehört zu werden.
Der Verfechter des Rechts der Gitarren auf ihren eigenen Charakter sammelt nicht nur Gitarren, sondern spielt sie auch. So gut wie nur wenige andere Gitarristen in Deutschland. Und die Musik, die er macht, ist wahrlich eine Entdeckung. Jazzrock ist tot, Fusion ist mega out und modert auf der Abraumhalde der Rockgeschichte übel riechend vor sich hin. Von wegen. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell und vor allem mit Ali Neander, dem Supergitarristen, der den Jazzrock der 70er Jahre nicht unbedingt neu erfunden, aber doch originell erneuert und wiederbelebt hat. Ali Neander ist heute im Kramladen zu Gast, nicht nur, weil er ein großartiges Album gemeinsam mit dem Kram-Bassisten Helmut Hattler aufgenommen hat, sondern weil er die überaus beeindruckende Musik des Albums nun auch live auf die Bühne bringt, gemeinsam mit Helmut Hattler und mit zwei jungen Begleitmusikern. Unter anderem spielen sie bei den Klangraum-Jazz-Tagen in Mainz. Ali Neander ist einer der vielseitigsten Rockgitarristen Deutschlands, ist Mastermind der Hessenrocker Rottgau Monotones, arbeitet eng mit dem Badesalz-Comedian Henny Nachtsheim zusammen. Er hat Edo Zanki, Sabrina Settlur, Glashaus und Xavier Naidoo begleitet. Er übernimmt die Gitarrenarbeit bei den Literaturvertonungen von Schönherz und Flair, in deren Rilke-Projekt und Hesse-Projekt. Er spielt Freistil zwischen Klassik, Pop und Avantgarde als Mitglied des neuen Frankfurter Schulorchesters. Er macht Musikkabarett im Duo mit Sabine Fischmann. Er gründete die unelektrische Jazz-Tango-Blues-Weltmusik-Kombo 50 Fingers und produzierte sogar Werbemusik, untypischerweise ausgerechnet für Porsche und so weiter. Und er hat sich nun verdient gemacht um den Jazz-Rock 2.0, der niemals akademisch oder sektiererisch oder gar bierernst daherkommt, sondern sogar da und dort eine gehörige Portion Ironie aufblitzen lässt und einfach Pfiff hat. Man höre und staune zum Beispiel über das eingepfiffene Stück Lassie Gone Bad.
Lassie Gone Bad. Das, Lassie ist auf die dunkle Seite der Macht übergewechselt. Das basiert auf einem Stück von Helmut oder einem Riff von Helmut, woraus er ein Stück gemacht hatte, das Lassie heißt. Und das ist aber nur ein kleiner Teil dieser ganzen Angelegenheit. Und das haben wir quasi in unserer Zusammenarbeit gemeinsam so angefangen, dann dieses Grundriff. Und er hat das, glaube ich, mit seiner Gesangspartnerin da ein Stück draus gemacht und ich eben dieses böse geworden, Lassie halt. Das ist natürlich so ein Stück, das ist ein bisschen wie ein Jeff Beck-Stück oder sowas, könnte man im weitesten Sinne sagen. Und da dachte ich, das kann man jetzt nicht so stehen lassen, weil dann wird es im Grunde wie so eine schlechte Kopie. Und deswegen muss das mit etwas konterkariert werden, was einfach sozusagen das Gegenteil von Jeff Beck ist. Und dann dachte ich mir, Toots Thielemans. Großartiger Mundharmonikaspieler, aber auch großartiger Gitarrist und der dazu pfeift. Und der hat es eben, und zwar ganz, ganz großartig. und dachte ich mir, jetzt ist der Moment gekommen, wo Jeff Beck und Toots Thielemans zusammen spielen sollten und deswegen habe ich mich dann da als Pfeif-Künstler, als die Ilse Werner des Fusion.
Adi Neander beweist sich hier nicht nur als die Ilse Werner des Fusion und als der deutsche Jeff Beck, sondern erweist sich auch gleichermaßen als meisterhafter Könner und Vertreter der seltenen Spezies, die das eigene Können nicht gockelhaft ausstellt, sondern eine gewisse ironische Distanz pflegt, nicht nur zur eigenen Virtuosität, sondern auch zu den zitierten, künstlerisch ach so wertvollen musikalischen Sujets, denen man ja üblicherweise mit andächtiger, weihevoller Hochschätzung begegnet und nicht so lässig und mit einem ironischen Augenzwinkern, wie es Adi Neander souverän tut. Und er erweist sich schon im ersten Stück seines ersten Soloalbums, das gleich zu hören sein wird, auch als profunder Komponist. Seventh Sense, so heißt sein Album Opener, und dieser Titel über den siebten Sinn steht im 7/8-Takt. Solch eine schräge Taktart gehört offenbar zu den Pflichtübungen eines Jazz-Rock-Musikers, der auf sich hält, oder?
Ja, ich habe ja auch auf den Liner Notes dann das auch so ein bisschen, ich habe zu den Stücken ja auch was da geschrieben, da habe ich es auch gesagt, das ist so ein bisschen, das ist ein Klischee, gerade dieser frühen Phase, als es noch nicht so stark, sagen wir mal, was man später dann so groove-orientiert genannt hat, sondern wo die Leute noch stärker von diesem quasi Progressive-Rock-Sachen beeinflusst waren oder auch indischer Musik, diese Sachen, wo eben diese krummen oder eben ungeraden Rhythmen aufgekommen sind. Und das ist sowas, das ist ein typisches, also ein ungerades Riff. Und das Tolle daran ist eben, dass so jemand wie der Moritz zum Beispiel, der auf Schlagzeug spielt, dass die eben so qualifiziert mittlerweile sind, so gut, dass die eben frei, befreit über solches Zeug spielen. Also nicht, wie man vielleicht in den 70er Jahren sehr an so ein, ich darf jetzt nicht rausfliegen, mit 10 und 10, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, gefühlt, dass man das dann nicht mehr merkt, dass es ein krummer Takt ist. Aber es entsteht eine interessante Atmosphäre, die normale Vierviertel oder so einfach nicht bieten. Ja. Und es ist auch eine Herausforderung als Solist, weil man denkt ja dann doch immer in seinem Hinterkopf im Vierviertel und auf einmal hoch, ist ja schon wieder vorbei. Auf jeden Fall gibt es so eine schöne Irritation und sowohl beim Hören als auch beim Machen der Musik. Und das ist, wenn man es nicht jetzt, wenn es jetzt in jedem Stück wäre, ich glaube, dann kriegt das eben was sehr Akademisches und dann kriegt es eben dieses leicht Verknödelte, was es dann auch hatte, teilweise in den 70er Jahren. Aber in dem Zusammenhang finde ich das reizvoll und es macht auch sehr viel Spaß. Das ist echt toll.
Nicht nur der 7/8-Takt, sondern die gesamte Ausstrahlung dieses Titels Seventh Sense klingt wie eine Verbeugung vor dem Jazzrock der frühen 70er Jahre, speziell vor den Jazzrock-Kunstwerken von John McLaughlin und seinem Mahavishnu Orchestra, dessen berühmtes erstes Album The Inner Mounting Flame übrigens genau vor 40 Jahren im Januar 1972 veröffentlicht wurde. Und interessanterweise findet sich denn auch in diesem neuen Album Ali Neander featuring Helmut Hattler als Hommage an das Mahavishnu Orchestra die Neuinterpretation eines Titels aus dem zweiten Album des Mahavishnu Orchestra. Und dieser von Ali, Helmut und Co. interpretierte Titel Celestial Terrestrial Commuters ist mit seinem verzwirbelten 19/16-Takt noch deutlich vertrackter als der gerade gehörte, von Ali Neander geschriebene Titel Seventh Sense. Und in diesem Stück über den siebten Sinn kann man noch einen weiteren Bezug heraushören, neben dem zum Mahavishnu Orchestra, nämlich einen Bezug zur virtuosen Marimba-Spielerin Ruth Underwood aus Frank Zappas Mothers of Invention. War diese Bezugnahme zu Zappa und zu Ruth Underwood eigentlich ganz bewusst geplant?
Ich hatte so eine Idee, also ich hatte dieses so eine Art Gitarrenriff und hatte dann in der so eine etwas Zappa-eske Linie zu schreiben. Und deswegen kam ich dann auch auf dieses Marimba, weil das erinnerte mich dann an frühe Zappa, wo die Ruth Underwood halt Marimba gespielt hat. Und dann kommen halt so Assoziationen und dann mache ich mal so eine Zappa, so eine komische, verquere Zappa-Melodie. Und dann so entsteht sowas halt.
Und dieses Album entstand in der Zusammenarbeit zwischen Ali Neander und Helmut Hattler. Die beiden hatten sich zum ersten Mal 2006 kennengelernt beim Tourprojekt Deutsche Rockhelden auf HR3 Rebell-Tour. Beteiligt hatten sich an der Tour neben Ali Neander und Helmut Hattler auch Anne Heiges, Manni Neumeier und der Kran-Keyboarder Ingo Bischoff. Und für dieses Live-Projekt hatte Ali Neander einen Titel geschrieben, den er als Widmung an Kran verstanden wissen wollte. Er komponierte sozusagen im Stil von Kran die Hauptmelodie, das Tempo, der Groove und die besondere positive Atmosphäre seiner neuen Komposition erinnerte sehr stark an die besten Titel von Kran. Und für sein eigenes Soloalbum hat er diesen Titel neu produziert, wieder mit Helmut Hattler am Bass und Ingo Bischoff an den Keyboards.
Schöne, wenn man für einen bestimmten Anlass komponiert. Das war eben für die Tour damals, also diese Rockhelden-Tour. Und da war die Idee, und dann hörte ich, Helmut Hattler ist dabei und Manni Neumeier und so weiter. Und dann dachte ich, ja, vielleicht dazu fällt mir was ein. Ja. Und dann ist man eben von so einer Idee getragen, dass man denkt, ich versuche jetzt mal was irgendwie so klingt. Ob mir das so gut gefallen würde, wenn jemand das mit mir machen würde und sagen, ja, das klingt wie eine Monotonsnummer oder so, weil man sich ja dann manchmal auch so ein bisschen wie in einem Zerspiegel sieht, ja, das weiß ich nicht, aber natürlich ist es für einen, der das schreibt, ist es sehr reizvoll, weil man kann sich einfach in so eine Rolle hineinversetzen und sagen, ich mache jetzt mal so ein Stück, das zumindest, was mir zu diesem Thema einfällt. Das ist das eigentlich, das war, und natürlich dann, das war wie so, wenn man für einen quasi Promi-Dinner kocht. Man kocht so etwas, wo man das Gefühl hat, es passt zu den Gästen.
Wollte sich Ali Neander mit diesem seinem im Stil von Kran geschriebenen Titel eventuell empfehlen und bewerben, bei Kran mal einzuspringen, falls der Kran-Gitarrist Peter Wohlbrandt irgendwie unpässlich sein sollte, was aber als investigative Frage hier nicht so ganz ernst gemeint ist. Aber haben denn die Kranmusiker sich zu diesem Titel irgendwie mal geäußert? Haben sie sich eventuell darin sozusagen wiedererkannt?
Also gut, der Peter Wuppan, den habe ich jetzt in dem Sinne ja gar nicht groß kennengelernt. Ich glaube, er ist auch eher schüchtern und so. Aber von Ingo und Helmut habe ich damals, die haben das schon verstanden, dass das sozusagen eine Hommage sein sollte. Und Ingo hat ja dann auch kurz zumindest auf der Platte auch mitgespielt. Helmut sowieso, ja klar. Und ich bin wir spielen ja auch live, zumindest eine Kran-Nummer live. Und eine Helmut-Solo-Nummer auch. Und ich bin ein alter Kran-Fan natürlich. Vor allen Dingen ist der Peter Wohlbrand einer von den ganz wenigen deutschen Gitarristen, den du sofort erkennst. Er spielt drei Töne und das ist eine ganz klare Aussage und ein ganz klarer Stil. Und das ist nun allein das ist. Kann man nicht genügend loben, ja. Das ist was ganz Besonderes. Und das gibt es echt selten in Deutschland.
Das soll nun der von Ali Neander so gelobte Gitarrenton und Stil von Kran-Gitarrist Peter Wohlbrand hier auch mal zu hören sein. Marienbad, so heißt dieses Stück, das hier nur als kurzer Ausschnitt aus dem Kran-Album Diamonds zu hören war. Kran-Bassist Helmut Hattler, der ja auch mit seiner eigenen Band Hattler unterwegs ist, daneben auch ein Duo-Projekt mit seiner Gesangspartnerin Siu betreibt. Siu und Helmut nennen sich gemeinsam Siu in Hell. Und jetzt hört man sogar, dass Helmut Hattler wieder mit seinem alten Tattoo-Partner, dem Trompeter Joe Graus, für einige Konzerte im April nach langer Funkstille zwischen den beiden erneut zusammenkommt und damit also das Acid-Jazz-Duo Tattoo wiederbelebt. Dieser umtriebige Helmut Hattler hat also auch mit dem Rottgau Monotones-Gitarristen Ali Neander ein gemeinsames New-Jazz-Rock-Projekt aus der Taufe gehoben. Unter der Federführung von Ali Neander ist ein großartiges Album entstanden. Es heißt Ali Neander featuring Helmut Hattler und wird heute im Kramladen ausführlich vorgestellt. Der dritte im Bunde, der bei dieser Albumeinspielung solistisch in Erscheinung trat, ist der renommierte Jazz- und Klassikmusiker Paul McCandless, der vor allem als Mitglied der Band Oregon weltbekannt wurde. Das stilvolle Oboe- und Saxophonspiel von Paul McCandless hat das Album Ali Neander featuring Helmut Hattler mit ebenso eleganten wie gehaltvollen Soli enorm bereichert. Wie kam es eigentlich zur Zusammenarbeit mit dem Weltstar Paul McCandless?
Das ist ein Glücksfall, weil wir beide auf diesen Rilke-Projektplatten gespielt haben. Und das begann eigentlich im Grunde vor 10 Jahren oder sowas, als die allerersten Demos für das Rilke-Projekt gemacht wurden. Und ich spielte Gitarre und ich meinte so zu Richard Schönherz, du hast aber ein gutes Oboen-Sample. Und er sagte, das ist kein Oboen-Sample, das ist mein Nachbar. Ja, der Paul McCandless, weil der wohnte damals in Bolinas in Nordkalifornien und war der Nachbar von Paul McCandless und hatte allerdings auch Richard damals auch Platten bei Windham Hill aufgenommen und es war durchaus schon auch eine ähnliche Szene, also es war jetzt nicht der reine Zufall. Und dann viele Jahre später, nachdem ich auf 4 Platten gespielt hatte, haben wir eine Tour zusammen gemacht, eine Rilke Live-Tour. Das war 2004 oder 2005 war das, glaube ich. Und da hatte ich dann die Ehre, sozusagen mit Paul McCandless live zu spielen, und weil ich war ein natürlich strammer alter Oregon-Fan, seit Anfang der 70er Jahre. Und dann habe ich ihn irgendwann mal schüchtern gefragt, ob er sich das vorstellen könnte, auf meiner Platte zu spielen. Und er meinte, ja los, schick mir mal das Zeug. Habe ich ihm was geschickt. Dann kam er, mit Oregon war er auf Tour, da haben wir ihn dann abgepasst an einem Off-Tag, gekidnappt. Und dann hat er im Wohnzimmer von Geli und Richard, hat er aus dem Stand das fantastischste Zeug gespielt. Und er ist eben auch noch, also nicht nur ein, sicherlich einer der besten Musiker, mit dem ich je, also die Chance hatte, zusammenzuspielen, der absolut besten, sondern auch noch ein super netter Kerl, der es trotzdem immer noch schafft. Ich meine, die sind immer noch auf Tour mit Oregon, die spielen immer noch am Abend ein Stück, was sie frei improvisieren. Die sind zwar alles so ein bisschen schrullige ältere Herrschaften, aber es ist eine aufregende, nach wie vor aufregende, tolle Band. Und wenn ich in dem Alter dann noch halbwegs so irgendwie am Leben bin, ja, dann kann eigentlich nichts schief gehen. Ja, deswegen, also super.
Im wunderbaren Titel Lobanda Waltz, den Ali Neander im Urlaub auf der Kanareninsel La Gomera geschrieben hat, ist Paul McCandless mit seinem Sopransaxophonspiel besonders eindrucksvoll zu hören. Während sich der gerade gehörte Titel Lobanda Waltz im Dreivierteltakt dreht und sich in Stetigkeit und Konsistenz entwickelt und recht gleichmäßig fließt, fällt der gleich folgende Titel aus jeglichem Rahmen respektive Flussbett, tritt sozusagen über die Ufer, geht über die Grenzen und ist mehr Zettelkasten und Wundertüte als ein gleichförmiges Stück Musik. Ali Neander kollagiert und verknüpft in diesem Stück mit dem sprechenden Titel Sweet Confusion, weder konfus noch süß, sondern eher mutig und leicht verrückt, diverse Versatzstücke, Zitate und Fragmente. Zu Beginn hört man elektronische Sounds, ein programmiertes Pattern, das an den Drum and Bass Dancefloor Stil erinnert, doch plötzlich knallt ein furioses Heavy Rock Thema in das Pattern hinein, hetzt aber witzig los. Doch kurz darauf beruhigt sich alles wieder, bis der nächste Stolperstein Themen- und Taktwechsel folgt. Das klingt wie eine konfuse Montage, ist aber dennoch erstaunlich homogen, trotz all der Schnitte, Brüche und Unterschiedlichkeiten. Überraschend auch, dass Ali Neander, den man eigentlich und vor allem als Gitarristen handgemachter Musik kennt, hier sehr elektronisch sich gibt.
Ja, das ist natürlich auch genauso entstanden. Und ich meine, das ist im Grunde so eine Arbeitsweise. Das ist so programmierter Kram gewesen. Und dann hatte ich irgendwann mal so ein bisschen bösartigerweise gedacht, das muss jetzt irgendwie sozusagen gestört werden. Und da, das ist dann im Grunde so eine Art Schlachtengetümmel. Also man hat auf der einen Seite so ein bisschen elegant, so ein bisschen, ja, so Drum and Bass im weitesten Sinne beeinflussten elektronischen Teil. Der kann jetzt auch immer so weitergehen und das wäre auch alles völlig in Ordnung. Und ich habe ja, da muss jetzt richtig Heavy Metal dagegen eingesetzt werden. Und auch vor allen Dingen so ein bisschen mit so asymmetrischen Längen und ich war da auch so ein bisschen unter dem Einfluss der schwedischen Band Meshuggah, da die das Ganze in unfassbarer Form machen. Also eine fantastische und ziemlich bedrohliche schwedische Band, die extrem komplexe, so Morsezeichenartige Riffstrukturen spielen, Und darüber spielt dann einer noch so Art Alan Holdsworth-artige Gitarrensoli und eine grunzt so gesanglich dazu. Und das war auch so eine typische nächtliche bei YouTube, so dieses, wie wenn man im Wald unter einen Stein guckt, einen großen, und dann so seltsames Getier darunter ist. Und man denkt so, ach du liebes bisschen, dann mache ich das schnell wieder zu. Und aber ich habe dann also meinen Gefallen daran gefunden. Ich fand das ganz tolle Spiel, aber unglaublich gut. Und dachte, ja, genau, irgendwie so ein bisschen, das heißt dann Math Metal, habe ich auch irgendwie gelernt. Und das ist jetzt im weitesten Sinne jetzt einfach nur gnadenlos konterkariert, einmal so eine programmierte Musik, die so ein bisschen vertrackt ist, aber letztendlich reinprogrammiert ist. Und dann mit gespielter, quasi wie so eine Art Metal-Musik, ja. Und das ist natürlich total konstruiert. Aber wir spielen das auch live und das hat was sehr schön Theatralisches live, weil es eben auch so, wie gesagt, auch wieder da so ein bisschen eine Ironisierung sowohl der einen Musik wie der anderen Musik, als würden so zwei konkurrierende Musiken miteinander sich so ein bisschen streiten, wer jetzt irgendwie hier sich hier durchsetzt gerade. Und ich kann mich an bestimmte Bands der 90er Jahre so eher aus so einem, meine, das ist jetzt ganz andere Musik, aber das, die hatten zum Beispiel diese kalifornische Band Fishbone. Das war so eine Rock-Funk-Ska-Band, die auch ständig ihre Stücke unterbrachen und andere Musik dann reinspielten. Also da spielten auch so, als würden so 3-4 Sender laufen, ja. Und das war dann auch so, hat auch wieder so ein bisschen Zapper, obwohl ich jetzt gar nicht so der große Zapper-Fan bin, aber auch so diese Idee, Musik zu stören und plötzlich was anderes zu machen und dann auf einmal wieder völlig unvorhergesehen wieder zurückzukehren. Das war so die Idee da drin. Das ist natürlich auch, die Sachen sind ja quasi, ich würde nicht sagen, direkt aneinander geklebt, aber das ist eben, das ist richtig so eine Collagen-Geschichte. So, das sind Sachen, die hatte ich so gesammelt und da hat man so, hält man sie so aneinander und denkt, ja, das geht schon irgendwie, ja. Das würde ich jetzt auch nicht den ganzen Abend machen wollen, aber in dem Fall ist es halt so, wie gesagt, es hat was Theatralisches und das ist, wir spielen das auch, wie gesagt, immer live und das kommt super an, weil das eben sozusagen, weil das so ein bisschen so eine Achterbahnfahrt ist und weil es auch lustig ist, weil das, quasi der eine Teil macht sich über den anderen lustig, so ein bisschen. Und das ist, wie gesagt, da kommen wir jetzt wieder zu dem zurück, was auch bei dem Lassie da war, dass man die Sachen kehren so als Komödie quasi zurück, so ein bisschen. Also auch diese ernsthafte Prog, jetzt Genesis-Stücke mit 25 Teilen und großen Gedöns und so weiter und wo man sagt, nee, das kann man jetzt so quasi unhinterfragt kann man das nicht nochmal machen, ja, sondern kann man dann eher so sagen, ja, dass da prallen einfach Radiosender aufeinander oder eben.
Und für Radiosender hat Ali Neander auch schon gearbeitet, hat Werbemusik für Radiospots und andere Zwecke produziert und das gleich folgende Stück, The Interior, basiert auf dem Musikmaterial einer Werbemusikproduktion, wurde aber von Ali Neander und seinen Mitstreitern, dem Bassisten Helmut Hattler, dem Oboe-Spieler Paul McCandless und dem Schlagzeuger Moritz Müller völlig überarbeitet. Der Titel beginnt wunderbar entspannt und gleichzeitig spannungsvoll. Die Oboe von Paul McCandless trägt den Zuhörer immer wieder davon mit weit geschwungenen Melodiebögen. Dramatik kommt auf, mit erst dynamischen, dann wuchtigen Schlagfolgen des Drummers. Ali Neander spielt Piano und tritt als Gitarrist gar nicht in Erscheinung, oder doch?
Doch, das sind so komische, noise-artige, also so lärmartige Gitarren. Und ich tatsächlich an einer Stelle doppel ich auch das Solo von Paul. Also ich habe mir das rausgehört. Das basiert tatsächlich auf einer Werbemusik für den neuen Porsche Cayenne, die ich gemacht habe. Und das ist, the interior ist nicht etwa das Innere des Menschen, sondern das war die Musik zur Innenausstattung des neuen Porsche Cayenne. Ich habe das genommen. Das ist die Metamorphose einer wieder anderen Sache. Das ist so wie so eine Art stille Post. Und das war dann daraus geworden. Und ich habe das als Basis genommen, weil ich wollte so ein Stück, was im Grunde so eine Fläche ist, nichts als eine atmosphärische Fläche, mit einem, das ist ein Zehner, auch ein krummer Takt. Also man kann es nicht so richtig vorausbrechen. Das ist meandert, wie es so schön heißt, so ein bisschen. Und ich hatte so Rückkopplungen auf der Gitarre schon aufgenommen und sagte zum Paul, ich möchte einfach, dass du mit diesen Rückkopplungen zusammen so spielst. Und Moritz, dem Schlagzeuger, am Anfang möchte ich das ganz stumpf und dann kannst du nach hinten hin im Grunde vollkommen ausflippen, weil das immer so weiter lief. Das läuft immer im Kreis, das Stück. Und ist einfach nur so eine Steigerung und so. Und das ist einfach eine andere Art von Dramaturgie als jetzt aber ein normales Stück. Und das spielen wir auch live, das ist auch toll, weil das eben auch so tatsächlich nicht so Thema, Solo-Thema ist, sondern das ist wie so eine Art, ja, das schwillt so an und dann irgendwann ist es vorbei. So. Und ich wollte da auch, weil mir gerade, es gibt in diesem Noise-Bereich, in den 90er Jahren gab es so Bands, die so langsame Lärmwände aufgebaut haben. Die haben mir immer sehr gut gefallen. Also das war so ein bisschen, ist davon so ein bisschen beeinflusst.
Interior ist auch als ein äußerst gut gelungenes Musikstück zu bezeichnen und wenn jede Werbemusik so klingen würde, wäre selbst das kommerziellste Formatradio wieder attraktiv, jedenfalls in den Werbeblöcken. Das Album Ali Neander featuring Helmut Hattler entdeckt und entwickelt eine neue Form des Jazzrock der frühen 70er Jahre, verbindet nicht selten mit einem ironischen Unterton Elemente des Mahavishnu Orchestra mit Metalrock, Jeff Beck Anklänge mit Drum and Bass Anleihen und selbst Led Zeppelin tauchen auf oder wie ist die Titelüberschrift Positively No Stairway to Heaven zu verstehen?
Das ist kommt aus einem Musikgeschäft in New York. Manny's gibt es jetzt nicht mehr, ist aufgekauft in der berühmten 48. Straße in New York. Da waren früher immer die Musikgeschäfte
Und die Verkäufer der Akustikgitarrenabteilung waren so genervt von diesen ganzen Leuten, die immer Stairway to Heaven auf den akustischen Gitarren ausprobiert haben, dass die ein großes Schild, das war echt groß, über der Akustikabteilung, da stand Positively No Stairway to Heaven. So richtig bei Androhung von Gewalt. Und das fand ich so lustig, das war Anfang der 80er Jahre. Und es später gibt es das öfters in Musikgeschäften, also in Keyboard-Abteilungen steht dann kein Jump, sonst wird man umgebracht. Also dit und so. Und dann hat sich irgendwann mal so eine Kultur der verbotenen Stücke in Musikgeschäften eingeschlichen. Und das, ich wollte einfach diesen Titel unterbringen. Und das Stück ist eigentlich viel stärker, eher eine Hommage an Ricky King. Irgendwie ist das so eine eigenartige Gitarrenkultur, die immer so als extrem unsexy war. Also es ist halt einfach Ventures oder Hank Marvin und dann deutsche Version Ricky King. So eine bestimmte Art des instrumentalen, clean Gitarrespielens, was eher verschrien ist und was auch in den meisten Fällen ziemlich schrecklich ist. Aber trotzdem ist es ein legitimer und auch wichtiger Teil der Gitarrengeschichte, finde ich. Und da gibt es auch ganz tolle Sachen übrigens in diesem Bereich. Das ist alles so in den frühen 60er Jahren, so bestimmte Sachen aus der Surfmusik und so weiter. Und das war da einfach so der Punkt, wie bringt man das jetzt? Das ist wieder ein Riff vom Helmut. Dachte ich jetzt, ein Riff von Helmut mit Ricky King. Und es wird dann am Ende, wir spielen das live, das ist eigentlich ein Schlagzeug-Solo am Schluss. Aber da ziehe ich auch den Hut auch vor, sozusagen, solchen Verfemten wie Ricky King.
Ganz am Anfang war dann doch ein kurzes atmosphärisches Zitat aus Stairway to Heaven zu hören. Ali Neander hat diesen Titel dem verfemten Partygitarristen Ricky King gewidmet. Positively No Stairway to Heaven. Erneut großartige Musik mit einem ironischen Augenzwinkern. Does humor belong in music? Hat Frank Zappa gefragt. Ali Neanders Antwort ist ein klares und verschmitztes, aber ja doch. Im Kramladen zu Gast war in dieser Stunde Ali Neander. Vorgestellt haben wir sein außergewöhnliches und hervorragendes Album Ali Neander featuring Helmut Hattler. Die beiden sind mit kompletter Band in den nächsten Tagen und Wochen auch live zu erleben, unter anderem bei den Klangraum-Jazz-Tagen in Mainz. Ali Neanders Wunsch, ein Sektenmitglied zu werden, ist nun in Erfüllung gegangen. Die Jazz-Rock-Sekte hat ihn als Ehrenmitglied aufgenommen. Er hat es nicht anders gewollt.
Egal. Auf jeden Fall sagte ich dann, ich will in die Sekte. Und die Sekte heißt dann eben, zwei CDs stehen in Südkorea, eine in Italien. Und ich meine, es gibt dann so die Fantasie, dass dann irgendein südkoreanischer Veranstalter eines Jazzfestivals die Platte findet, sie ganz toll findet und man dann auf einmal irgendwie, also sowas. Ja. Ne? Und das ist natürlich was anderes, als wenn du sagst, okay, ich wieder A3, A7, A5 und so. Das habe ich ja sonst mein restliches Leben schon. Ja.